Gestern Abend schlossen wir ab mit dem Aufruf in Kapitel 3, Vers 15 am Anfang: Heiligt den Herrn in eurem Herzen. Da habe ich zwei Verse im Alten Testament gefunden, die hierzu ein sehr schöner Kommentar sind. Ich lese sie einmal. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild, denn an ihm freut sich unser Herz, denn auf seinen heiligen Namen haben wir vertraut. Ich lese die Verse noch einmal. Zuerst macht der Psalmist eine Aussage: Unsere Seele harrt auf den Herrn. Und dann gibt er die Erklärung dafür, warum die Seele des Volkes oder der Frommen auf den Herrn harrt, das heißt, wartet, betet zum Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Wenn Gott unsere Hilfe und unser Schild ist und wir das wissen, dann haben wir einen Grund, eine Grundlage, auf der wir auf den Herrn harren dürfen. Aber jetzt gibt er die Begründung an. Denn an ihm freut sich unser Herz. Das ist der Grund dafür, dass man auf den Herrn harrt. Man hat nicht nur Gott als Schild und Hilfe, sondern man hat Freude am Herrn. Und wer Freude am Herrn hat, der hat auch Freude zum Gebet. Und dann kommt die zweite Begründung, denn auf seinen heiligen Namen haben wir vertraut. Wenn Sie keine Freude am Herrn haben, sollten Sie vielleicht lernen, dem Herrn zu vertrauen. Aber wenn Sie es schwer finden, dem Herrn zu vertrauen, dann sollten Sie vielleicht genauere Informationen über den Herrn bekommen. Sie sollten wissen, dass er in der Tat eine Hilfe und ein Schild ist. Und sie sollten seinen Namen heiligen. Sie sollten ihn extra halten. Er ist etwas Besonderes. Er ist nicht irgendjemand im Alltag. Er ist eine besondere Person. Heiligt den Herrn in eurem Herzen. Dazu muss man aber wissen, wer dieser Herr ist. Dann kann man ihm vertrauen, dann kann man Freude an ihm haben und dann ist es leichter zu beten. Sehr schöne Verse aus Psalm 33, die Verse 20 und 21, falls Sie die mal auswendig lernen möchten, denn das lohnt sich. Wir kommen also zu 1. Petrus 3, 15 und dort in der Mitte des Verses beginnt der Schreiber meines Erachtens einen neuen kleinen Abschnitt, der dann bis zum Ende des Kapitels geht. Er ist immer noch dabei, seit Vers 8 zwischenmenschliche Beziehungen zu besprechen im Lichte der persönlichen Beziehung zu Gott. In den Versen 11 und 12 in Kapitel 2 hatte er den Leser nahegelegt, sich nicht den Trieben ihres Fleisches oder ihres Leibes hinzugeben, sondern bestrebt zu sein, einen heiligen, edlen, schönen Wandel vor Gott zu führen. Dazu gehören die täglichen zwischenmenschlichen Beziehungen, seien sie zwischen Christen oder zwischen Christen und Nichtchristen. Und dazu gehört jetzt Folgendes, ab Mitte Vers 15, da beginnt eine neue Aufforderung, ein neuer Imperativ. Seid bereit zu einer Verteidigung. Das heißt nicht, dass wir uns immer verteidigen sollen. Nicht sollen wir uns selbst verteidigen, sondern der Apostel hat das sehr klar gemacht, dass wir bereit sein sollen, uns nicht zu verteidigen. Wir sollen bereit sein, einzustecken, wie unser Herr das getan hat. Was sollen wir denn verteidigen? Den Herrn. Wir sollen bereit sein zur Verantwortung. Aber das Wort hier bedeutet Verteidigung. Wir sollen unsere Hoffnung auf den Herrn verteidigen oder bereit sein, sie zu verteidigen. Und da sagt der Apostel, sollen wir jederzeit, immer dazu bereit sein. Haben Sie eine Hoffnung auf den Herrn? Erwarten Sie, heute den Herrn zu sehen, falls Sie aus diesem Leben scheiden. Erwarten Sie, dass er wiederkommt. Freuen Sie sich darauf, ihm zu begegnen. Haben Sie diese Hoffnung, dann müssen Sie aber einen Grund angeben können dafür. Manchmal, wenn Menschen in die Seelsorge gekommen sind, sie waren vielleicht suchend geworden durch die Predigt des Evangeliums nach einer evangelistischen Veranstaltung, sind sie vielleicht gekommen oder aus irgendeinem Anlass. Aber ich kontrolliere dann manchmal, wie ernst es mit so einem Suchen ist. Und dann frage ich vielleicht, warum wollen Sie sich bekehren? Oder meinen Sie, dass Sie Christ sind? Und so weiter. Meinen Sie, dass Gott Sie liebt? Manchmal habe ich die Antwort früher, als es noch nicht so lange her nach dem Krieg war, dann kam immer wieder die Antwort, wie Gott einen bewahrt hätte auf der Flucht und so weiter. Wenn man fragte nach einem Grund, weshalb man meint, mit Gott in Ordnung schon zu sein, dann hieß es, Gott hätte seine Liebe und Barmherzigkeit so oft gezeigt im Leben. Auf solche Antworten kann ich manchmal ziemlich, ich weiß nicht, ob das hart ist für solche Leute, vielleicht kann es sein, aber etwas abrupt oder unerwartet kann meine Antwort sein. Ich habe dann manchmal gesagt, weil der Mensch schon sowieso aufgewühlt war, ganz zufrieden war er nicht mit seinem Leben, nur auf meine Frage hat er diese Antwort gegeben. Dann habe ich manchmal gesagt, ja, wissen Sie, dass Gott auch Sünder liebt? Die Tatsache, dass Sie geliebt sind von Gott und bewahrt wurden auf der Flucht und seine Barmherzigkeit erlebt haben, ist noch nicht ein Grund dafür, dass Sie bei Gott in Gnaden sind. Umgekehrt, das könnte gerade ein Beweis dafür sein, dass Sie ein bedürftiger Mensch sind, ein Sünder sind, denn Gott liebt ausgerechnet Sünder. Die Menschen haben es schwer, wirklich zuzugeben, dass sie Sünder sind. Auch Christen. Wir bleiben Sünder. Wir merken schon, dass wir etwas brauchen und gehen vielleicht zu einem Seelsorger. Aber wir sind nicht bereit zuzugeben, dass wir wirklich Buße tun müssen. Es fällt uns schwer, als Menschen unseren Kopf zu beugen. Es fällt uns schwer zuzugeben, dass wir Sünder sind. Übrigens, zu Recht oder zu Unrecht, beides ist schwer. Zu Unrecht als Sünder dazustehen ist schwer. Aber auch wenn ich wirklich gesündigt habe, ist es schwer, das zuzugeben. Wir müssen das aber zugeben. Wir müssen Grund haben für unsere Beziehung zu Gott. Wir müssen wissen, warum wir glauben, dass Jesus Christus wiederkommt. Wir müssen wissen, warum wir meinen, dass wir einen barmherzigen Gott haben und nicht einen Gott, der uns zürnen wird, wenn er erscheint. Seid immer bereit zu einer Verteidigung in Bezug auf die Hoffnung, die in euch ist, ein Wort über die in euch vorhandene Hoffnung. Und dann sagt er dazu, mit Sanftmut und Furcht. Mit Sanftmut und Furcht. Sanftmut ist die Art, in einer respektvollen, barmherzigen Weise mit dem anderen umzugehen. Sanftmut ist ein Ausdruck der Demut, in der Begegnung mit einem Gegenüber. Sanftmut weiß um den Wert des anderen und behandelt ihn entsprechend. Sanftmut schätzt den anderen als wertvoll und behandelt ihn entsprechend. Wenn Menschen uns herausfordern, wenn Menschen an uns rankommen oder uns, Auf dem Arbeitsplatz kommt das immer wieder, dass man, weil man weiß, wir sind Christen, dass man dann hart angesprochen wird. Ja? Es gibt natürlich auch sehr schöne Gespräche auf dem Arbeitsplatz, aber ich habe es erlebt, ich habe auch hier und da gearbeitet, um Geld zu verdienen, als ich studiert und so weiter, aber auch auf der Schule und dann als Soldat habe ich Verkennung und solche Arten erlebt. Das ist nicht leicht, aber dann mit Sanftmut zu reagieren, muss einem geschenkt werden. Mit Sanftmut und Furcht. Warum mit Furcht? Das ist die Haltung, die wir unserem Herrn gegenüber einnehmen. Sanftmut ist die Haltung, die wir dem Gegenüber einnehmen. Furcht ist die Haltung vor dem Herrn. Wir wollen uns fürchten, jetzt zu sündigen, gegen den, der eben gegen uns gesündigt hat und uns herausfordert. Vor jedem, der um einen Grund bittet, ein Wort über die in euch vorhandene Hoffnung. Wir sollten also jedes Mal bereit sein, und das wird heißen, dass wir, wenn wir alleine sind, uns etwas damit beschäftigen werden müssen. Grund unter den Füßen zu bekommen. Vers 16, habt dabei ein gutes Gewissen. Nun, das ist klar. Wenn wir nicht ein reines Leben geführt haben, dann werden wir unglaubwürdig. Wir müssen glaubwürdig bleiben, wenn wir den Mund auftun. Unser Leben darf das nicht widersprechen, was wir gesagt haben. Unser Leben spricht manchmal viel lauter als unser Mund. Und wenn das der Fall ist, dass er lauter spricht, muss er aber auf jeden Fall dasselbe sagen. Sonst hört man nicht auf das, was wir sagen. Habt dabei ein gutes Gewissen, damit in dem Reden über euch, Petrus setzt voraus, dass diese Leute, die auf uns zukommen, um einen Grund bitten, eher in negativer Weise uns begegnen. Das sind normalerweise nicht Suchende, sondern solche, die uns herausfordern. Und dann müssen wir bereit sein, in Demut und Sanftmut zu reagieren. Habt dabei ein gutes Gewissen, damit in dem Reden über euch, als wärt ihr Übeltäter, sie zu Schanden werden mögen, die eure gute Lebensführung in Christus verunglimpfen. Wenn wir ein gutes Gewissen haben wollen, dann muss unsere Lebensführung in Christus sein. Dieser Ausdruck in Christus kommt ja sehr oft vor in der Bibel. Vor einiger Zeit, wir kommen in eine Gemeinde, vielleicht so zweimal im Jahr, manchmal auch vielleicht wenig mehr. Und in dieser Gemeinde hat man sich einmal sehr ernst beschäftigt mit dem Ausdruck in Christus. Ich hatte das wohl noch nie so besonders getan. Ich dachte, ich wusste, was das heißt und hatte es nicht für notwendig gesehen, mich besonders mit diesem Ausdruck zu beschäftigen. Aber es interessierte mich, dass man hier ganz besonders dieses studieren wollte, in Christus. Und nun wurde ich wohl auch gebeten, wenn ich mich richtig entsinne, einmal darüber zu sprechen, was das heißt. Man war sich wohl nicht im Klaren darüber. Das war ein Segen für mich, einmal dem nachzugehen, dieser kurzen Formulierung, was heißt das, in Christus zu sein, in Christus etwas zu tun? Das sind zweierlei. Einmal ist man in Christus, das ist sein Ort im Geistlichen, aber dann handelt man auch in Christus. Man trifft Entscheidungen in Christus, man hofft in Christus und so weiter. Sehr interessant, die vielen Verbindungen, in welchen diese adverbiale Bestimmung gebraucht wird. In diesem Fall ist es gut, wenn wir wissen, was es heißt, in Christus zu sein. Mir ist eine Hilfe gewesen, das Bild vom Weinstock und den Reben oder das Bild vom Leib. Und es ist mir eine Hilfe gewesen, das nicht nur als ein Bild zu betrachten und dann davon zu gehen und wieder zum Geistlichen überzugehen, sondern zu bedenken, dass das die wirkliche Wirklichkeit ist. Das ist nicht nur ein Bild, sondern es ist so. Glauben Sie, dass Sie jetzt in Christus sind, dort, wo Sie sitzen? Was heißt das? Was setzt es dann voraus? Das setzt voraus, dass Christus dort ist, wo sie sind. Sonst könnten sie nicht in ihm sein. In Christus zu sein heißt ganz wirklich, in ihm zu sein. Wie ist man nun in Christus? Da zeigt unser Herr es mit dem Bild von der Rebe und dem Weinstock. Im Grundtext steht in, und so übersetzt man auch wohl normalerweise. Nur, wenn wir von Reben und Weinstock sprechen, dann gebrauchen wir das Vorwort oder die Präposition an. Wir sagen nicht, dass die Rebe im Weinstock ist. Im Deutschen sagen wir, die Rebe ist am Weinstock. Der Finger ist an der Hand, nicht in der Hand. Aber im Griechischen sagt man in der Hand. Das ist eine Hilfe, wenn wir das erkennen, was hier in heißt. Es heißt eigentlich an. Wir sind an Christus. Dort, wo die Rebe mit dem Weinstock verwachsen ist, gerade da ist ein Ineinander. Man kann das kaum genau zeichnen. Wo hört hier Rebe auf und wo beginnt Weinstock? Das ist ein Ineinander, eine verwachsene Stelle. Ansonsten können wir schon unterscheiden zwischen Rebe und Weinstock. Hier ist die Rebe, hier ist der Weinstock. Aber dort, wo sie miteinander verwachsen sind, dort ist wirklich ein Ineinander. Und dort ist die Rebe tatsächlich im Weinstock. Die Rebe ist also am Weinstock angeschlossen. Nun ist es so, dass jeder von uns hier heute Abend, der Christ ist und der in Christus ist, an Christus angeschlossen ist. Und von ihm beziehen wir unseren geistlichen Lebenssaft. Er ist unser Leben, sein Leben ist mein Leben. Ich habe kein Leben, keinen Saft von mir aus. Es ist nicht so, dass er mein ewiges Leben mir überreicht hat und nun habe ich das ewige Leben wie eine Sache bei mir. Es gibt kein ewiges Leben als ein Paket, als ein Geschenk. Viele Christen betrachten das so. Haben sie ewiges Leben? Ich habe ewiges Leben, sagt man. Wie lange dauert ewiges Leben? 2 Wochen? Nein, ewig, sagt man. Als wäre das eine Sache. Ewiges Leben ist eine Person. Jesus Christus. Er ist das ewige Leben. Und wenn ich in ihm bin, beziehungsweise an ihm angeschlossen, dann teile ich sein ewiges Leben. Paulus sagt nicht, ich lebe. Er hat kein ewiges Leben. Christus hat er. Nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Deshalb lebt er. Ich bin an Christus angeschlossen. Sein Leben ist mein Leben. Und das Verhalten der Rebe, dass sie wächst und dass sie Frucht trägt, das kommt alles vom Weinstock her. Die Rebe hat nicht ihre eigene Art, unabhängig vom Weinstock. Die Rebe ist der Weinstock verlängert. Ich bin Christus verlängert, das heißt seine Art. Meine Lebensführung ist somit die Art, wie Jesus sein Leben führt. Unsere Lebensführung ist also eine Lebensführung in Christus, beziehungsweise sie kommt aus meinem in Christus sein hervor. Deshalb hat Hans Bruns ganz recht, wenn er übersetzt, in Gemeinschaft mit Christus. Einige, die hier sehr genau sein wollten, meinten immer wieder, das wäre nicht richtig. Man ist nicht nur in Gemeinschaft mit Christus, man ist in Christus. Nun, wenn man das Wort in Gemeinschaft ganz locker verstehen will, dann natürlich haben sie recht. Aber Bruns hat nur verdeutlicht, was im Griechischen wirklich steht. In Christus in diesem Fall heißt in der Tat in Gemeinschaft mit ihm, nur in wirklich echter, verwachsener Gemeinschaft mit ihm. So, nehmen Sie beide Formulierungen und dann haben Sie es. Lebensführung in Christus heißt Lebensführung in Gemeinschaft mit Christus. Aber verlieren Sie das in Christus nicht, sonst haben Sie bei der Gemeinschaft nichts mehr. In Gemeinschaft mit Christus heißt tatsächlich aus diesem Verwachsensein mit Christus hervorgehend. Meine stille Zeit offenbart mein In-Christus-Sein. Ich behaupte das immer wieder, dass ich in Christus bin. Ich sage dem Herrn, ich bin in dir und du bist in mir. Dein Leben ist mein Leben. Deine Freude ist meine Freude. Deine Auferstehung ist meine Auferstehung. Dein beim Vater sein ist mein beim Vater sein und so weiter. Ich teile sein Los, ich teile, was er ist. Die stille Zeit verstärkt mein Bewusstsein dieser Tatsachen. Und dann kann der Heilige Geist aufgrund dieser verstärkten Gemeinschaft, die aus der Stille kommt, eine Lebensführung während des Tages gestalten. Und wenn meine Lebensführung aus der Gemeinschaft mit Christus kommt, die wiederum aus dem in Christus Sein hervorkommt, dann können andere etwas sehen von meiner Verbindung mit Jesus. Und dann kann es vielleicht auch mal bei uns heißen, sie nahmen wahr, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die sprechen von Jesus, die sehen wie Jesus aus. Ein gutes Gewissen haben als solche, die ihre Lebensführung aus der Verbindung mit Jesus Christus gestalten. Denn es ist besser, Vers 17, wenn Gottes Wille es so haben will, es ist nicht immer so und es ist für jeden verschieden. Das Leiden wird sehr verschieden verteilt. Nicht jeder leidet gleich viel. Der eine hat es besser im Leben, der andere hat es schlechter. Diese Rollen werden vom Herrn verteilt. Da herrscht nicht der Sozialismus. Das ist jeweils persönliche Bestimmung und Führung, genau wie die Gnadengaben. Wenn Gottes Wille es so haben will, und deshalb muss ich lernen, seinen Willen für mein Leben in Besonderheit zu akzeptieren. Ich darf mich nie vergleichen mit anderen. Ich darf nicht fragen, warum gerade ich? Ich habe kein Recht dazu. Ich gehöre nicht mir selbst. Ich darf Gott nicht vorschreiben, dass er mich nicht anders behandeln darf, wie er andere behandelt. Das ist sein gutes Recht, nicht sein schlechtes Recht. Es ist ein gutes Recht, mich anders zu behandeln, als er andere behandelt. Er hat einen speziellen Weg für einen jeden von uns. Und dies ist sein Wille für mich. Und ich muss lernen, wegzuschauen von anderen Menschen. Und aufhören mit Petrus zu fragen, was soll der Johannes? Und Jesus kann antworten, das ist meine Sache, was mit dem Johannes geschieht. Und wenn es auch so kommt, das ist gar nicht deine Angelegenheit. Deine Angelegenheit ist jetzt, mir zu folgen. Wohin ich dich führe. So wie es in Offenbarung heißt, wo das Lamm hingeht. Und das Lamm geht nicht immer gleich in jedem Leben. Das Lamm geht in meinem Leben anders als in ihrem Leben. Wenn es Gottes Wille ist, dass ihr für Gutes als für Böses tun leidet, dann ist es besser. Jetzt kommen wir zu den Versen 17 bis 22, Entschuldigung, 18, doch 17. Ich habe falsch geschrieben wahrscheinlich, entschuldigen Sie. 18 bis 22. 18 bis 22. Hier haben wir inmitten dieses letzten Teils, in dem er vom Zeugnis spricht, es geht immer noch um 15 Mitte. Seid bereit zur Verteidigung eurer Hoffnung. Ich bin manchmal etwas unzufrieden mit den Herren Theologen und Kommentatoren, den Auslegern. Manchmal bin ich sehr froh darüber, ich gewinne sehr viel und dann hier und da, dann bin ich sehr niedergeschlagen, weil ich nicht finde, was ich suche. Die wissen dann auch nicht mehr als ich und manchmal verstümmeln sie sogar den Text. Und gerade zwischen 17 und 18 kann eine Zäsur gemacht werden vom Ausleger, die nicht gerechtfertigt ist. Denn Vers 18 beginnt mit einem starken Begründungswort. Und ein neuer Satz darf nicht mit einem starken Begründungswort anfangen. Wir haben in Vers 18 nicht den Beginn eines neuen Satzes, sondern die Fortsetzung eines Satzes. Und der Gedankengang beginnt in der Mitte von Vers 15. Seid bereit zum Zeugnis. Nachdem er einige Worte darüber gesagt hat, die wir eben besprochen haben, lenkt er uns jetzt lenkt er unseren Blick jetzt auf Jesus. Das tut er ja immer wieder. Seit Anfang des Briefes kommt er immer wieder auf Jesus zu sprechen. Er ist die Orientierung für unser Leben. Warum sollen wir bereit sein, für Böses tun zu leiden? Warum sollen wir bereit sein, einen Grund anzugeben für unsere Hoffnung? Warum sollen wir ein gutes Gewissen haben dabei und so weiter? Weil auch, die Antwort kommt jetzt auf diese Frage, weil auch Christus litt. Dieses kleine Wort litt oder leiden muss verstanden werden bei Petrus. Wer viel liest, verschiedene Literaturgattungen liest, der merkt wohl oder hat schon gelernt, dass man einen Autor kennenlernen muss, um ihn zu verstehen. Man darf nicht alles durcheinanderwerfen, was an Literatur einem geboten wird. Nun, deutsche Sprache ist deutsche Sprache und da ist die Sprache schon ziemlich einheitlich. Dennoch gibt es Autoren, die bestimmte Begriffe etwas anders gebrauchen und eine andere Ausdrucksweise haben als andere, und man muss ihre Besonderheit erfassen. Das ist bei Petrus auch so. Petrus zeigt sein Temperament und seine Art, seine Denkweise in seiner Schreibweise. Nun muss man wissen, dass wenn Petrus das Wort Leiden gebraucht, er ist ja ein ziemlich spontaner Typ, der schnell spricht und manchmal auch die Dinge etwas sehr gerafft zum Ausdruck bringt, so wie auch handelt. Er macht Abkürzungen. Leiden bei ihm schließt Sterben ein. Wenn Sie das nicht wissen, dann werden Sie Petrus nicht verstehen. Auch in der Apostelgeschichte lohnt es sich, das zu merken. Das wird vielleicht nicht gerade jedes Mal so sein, aber in der Regel ist das so. Wenn Petrus das Wort Leiden gebraucht, dann meint er auch das Sterben. Für ihn ist Sterben ein Leiden. Leiden ist für ihn nicht nur das, was man während man lebt an Schmerzen erleiden kann, sondern auch der Tod selbst ist eine Form des Leidens. Und wenn er grundsätzlich sagt, Christus hat gelitten, dann schließt das den Tod ein. Wir müssen also in Gedanken das Wort und gestorben sein oder und sterben anschließen. Also, weil auch Christus litt und starb. Oder leidend gestorben ist. Oder nur gestorben ist als Leidender. Deshalb sollen wir bereit sein zu leiden. Und in diesen Tagen habe ich schon erklärt, warum das eine Begründung ist. Denn wenn Christus meinen Platz einnahm, und das sagt Petrus hier, ein Gerechter für Ungerechte, das heißt, er hat meine Stelle eingenommen. Ich war der Ungerechte, er war der Gerechte. Er nahm meine Stelle ein. Das heißt, ich bin mit ihm jetzt dadurch verquickt. Wenn ich das für mich in Anspruch nehme, dann schulde ich ihm mein ganzes Sein. Mein Sein geht in seinem Sein auf, mein Leben in seinem Leben. Und ich darf mich jetzt nicht mehr trennen von ihm. Sein Leiden für mich bringt Leiden für mich. So argumentiert Petrus. Wenn er für uns gestorben ist, das verpflichtet uns, bereit zu sein, für ihn zu sterben. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl einnehmen, sagen wir das im Grunde. Die Tatsache, dass wir teilhaben, während wir das Brot essen, kauen und den Wein zu uns nehmen, wir haben Teil an dem Wert seines Todes. Und das heißt, dass wir bereit sein müssen, denselben Weg zu gehen. Weil auch Christus litt, ein Gerechter und starb, ein Gerechter für Ungerechte. Jetzt wird das noch weiter erklärt. Christus litt für Sünden. Er war gerecht, er hätte es nicht tun müssen, aber er nahm die Sünden anderer auf sich. Wir leiden unschuldigerweise. Das ist schon sehr viel. Wir leiden nicht für die Sünden anderer normalerweise. Aber der Apostel macht uns Mut für dieses Leiden als Unschuldige, indem er auf Christus hinweist und sagt, schaut einmal, er war nicht nur unschuldig, sondern er hat als Krimineller gelitten. Er nahm die Stelle eines Ungerechten ein. Man achtete ihn für einen Sünder. Er starb in Schande, inmitten von zwei Verbrechern. Das war schlimmer, als was du erleiden musstest. Also, weil Christus für Sünden litt und starb, sei du bereit, wenigstens zu leiden, auch wenn es unschuldigerweise ist. Und es geht noch weiter. Die Beschreibung hört hier nicht auf. Im Grundtext steht hier ein Wort, das ein für allemal meint. Christus hat das ein für allemal getan. Das fügt Petrus hinzu, denn er hat hier die Gelegenheit, vom stellvertretenden Tod Christi zu sprechen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass gerade Petrus das gesagt hat. Menschen, die an dieser Stelle Schwierigkeiten haben, mit dem Gedanken, dass es nur einmal ein Opfer gegeben hat und es darf nie mehr ein Opfer geben, nicht jeden Sonntag oder jedes Mal, wenn ein Gottesdienst ist, und wenn es nur eine Oblade ist, aber sie soll doch den Leib Christi darstellen, das darf nicht mehr als Opfer betrachtet werden. Gerade Petrus hat gesagt, ein für allemal. Und dann muss es aufgehört sein. Ich darf das nicht wiederholt haben wollen. Es ist ein für allemal gültig und ich brauche nur aufzuschauen auf ihn und das in Anspruch zu nehmen im Glauben. Und ich brauche nichts zu tun, denn er hat alles getan. Keine Leistung wird von mir erwartet. Kein Geld, keine Messe, kein Opfer, keine Gebete. Nur ein Vertrauen auf sein stellvertretendes Leiden an meiner Stelle. Das genügt, sagt Petrus. Und gerade Petrus war es, der sagte, es ist nur ein Name, bei dem das zutrifft, durch den wir dann gerettet werden können. Nur einen Namen gibt es, den Namen Jesus. In ihm haben wir diese ein für allemal Rettung. Ein Gerechter stirbt für Ungerechte. Wozu? Jetzt kommt die Absicht im zweiten Teil von Vers 18, damit er uns zu Gott führte. Er ging zu Gott. Er starb als Sünder, weil er unsere Sünde auf sich nahm. Er war kein Sünder, er war ein Gerechter. Aber er starb wie ein Sünder. Wäre er ein Sünder gewesen, dann hätte er in der Ferne bleiben müssen, in der Gottesentfernung, in der Gottesverbannung. Aber er war sündlos. Er starb als sündloses Lamm an unserer Stelle. Und das hieß, dass der Tod, die Folge der Sünde, ihn nicht festhalten konnte. Er ging hervor als Sieger über den Tod, kam wieder zurück zu Gott, in die Nähe Gottes. Gott hat ihn verlassen, weil er unsere Sünde auf sich genommen hat, am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er die ganze Hölle für uns geschmeckt. Nicht nach dem Tode, am Leben, am Kreuz hat er unsere Hölle geschmeckt. Da war er weg von Gott. Aber als er wieder aufstand, dann kam er wieder zu Gott, ist gen Himmel gefahren, zur Rechten des Vaters. Und deshalb kann er mich mitnehmen. Er starb, damit ich zu Gott fände, denn ich war fern von Gott. Ich war nicht dabei. Ich war verloren. Ich war wie das verlorene Schaf weg von ihm gegangen. Jesus kommt wie der gute Hirte, lässt sein Leben für die Schafe, damit ich zu Gott kommen kann. Er wollte mich zu Gott führen. Nicht nur mich zu Gott schicken oder kommen lassen. Nein, er kommt zu mir und holt mich und nimmt mich mit zu Gott. Er begleitet seine Schafe dorthin, damit er uns zu Gott führte. Und nun erklärt Petrus noch einmal, warum das war. Da er am Fleisch getötet wurde. Deshalb, er ließ sich töten am Fleisch, am Leib. In seinem Leibe, Kapitel 2, Vers 24, ja, hat er unsere Sünden getragen auf das Holz, auf das Kreuz. Er wurde getötet am Fleisch. Er musste Fleisch werden, denn wir waren Menschen im Fleisch. Und weil die Kinder, heißt es in Hebräer 2, Blut und Fleisch haben, deshalb nahm der Sohn Gottes Fleisch und Blut an, damit er für uns sterben konnte. Das musste so sein. Deshalb wird das Wort Fleisch, um unsere Stelle einnehmen zu können, im Tode. Dadurch kam die Rettungsmöglichkeit. Aber es blieb nicht da. Er wurde wieder lebendig gemacht. Es kam die Auferstehung. Er wurde lebendig gemacht durch den Geist. Einige Handschriften haben im Geist oder am Geist vielleicht. Mir scheint, es wäre besser, im Geist hier zu lesen, was dann auch besser mit dem ganzen Zusammenhang passt. Es wird ein bisschen schwierig sein, das durchzuziehen, wenn man im Geist liest. Nun kommt eine sehr schwierige Passage. Luther, der fähige Ausleger, ist hier auch stehen geblieben und stutzig geworden. Er sagt, es ist eine finstere oder eine dunkle Stelle. Er hat etwas an Auslegung gewagt. Ich würde seine Auslegung nicht teilen, aber er hat zugegeben, und das muss ich auch zugeben, ist es eine Stelle, die schon ziemlich Kopfzerbrechen bedeutet oder bringen kann. Und ich habe noch keinen Ausleger gefunden, der eine Auslegung gegeben hat, die mich wirklich befriedigen würde. Ich habe eine Meinung hierüber, die ich von Theologen übernommen habe, die ich für die bessere halte. Aber ich bin nicht ganz zufrieden damit. Und ich habe noch keine gefunden, mit der ich wirklich zufrieden wäre. Aber ich muss lernen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Ich kann nicht die ganze Heilige Schrift verstehen, und ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der dazu fähig ist. Es gibt immer wieder Stellen, die für sehr viele von uns dunkel bleiben. Aber nicht ganz dunkel. Einen kleinen Wink darf ich weitergeben für das Bibellesen und Bibelstudieren. Manchmal wissen wir nicht, was ein Text wirklich bedeutet. Aber wir wissen wenigstens so viel darüber. Wir wissen, was er nicht bedeutet. Das ist schon mal sehr viel. Und hier gibt es eine ganze Menge, was an Bedeutungen aufgestellt worden ist, aber auszuschalten wäre. Wir müssen also hier gründlich sortieren, sieben, und schon einmal eine ganze Menge in den Korb werfen, das eigentlich nicht hier geschrieben steht. Hier steht nicht geschrieben, was für ein Gefängnis es war. Lassen Sie mich den Text lesen, sonst sind Sie vielleicht überrascht, was ich hier für Wörter gebrauche. In welchem er auch, nachdem er hingegangen war, den Geistern in einem Gefängnis verkündete, die einst im Unglauben ungehorsam waren, als die Langmut Gottes ein für allemal am Warten war, in den Tagen Noahs, während eine Arche in Zubereitung war, zwecks Rettung. In welche Arche heißt das? Wenige, das heißt acht Seelen, hineingingen und hindurch bewahrt wurden durch Wasser. Ist soweit zunächst. Hier haben wir Jesus als Zeugen. In Vers 8 hatten wir ihn als Leidenden. Petrus weist auf Christus hin, um uns Mut zu machen, den Leidensweg zu gehen. Wenn wir Zeugen sind, es geht um das Zeugnis. Und wer Zeugnis ablegen will, muss bereit sein zu leiden. Die zwei Gedanken sind ja zusammengefasst in dem griechischen Wort für Zeuge, was ja Märtyrer bedeutet. Bereit zu sein, das Leben zu verlieren. Wir werden hier auf Christus hingewiesen. Vers 18 als den Leidenden, der für andere leidet. In 19 und 20 als den Zeugen. Wo er Zeugnis abgelegt hat, steht hier nicht deutlich genug. Wir wissen nicht genau, wo das war. Wir wissen nicht genau, wohin er ging. Das heißt, ich muss zugeben, es steht nicht genau geschrieben. Es steht nur geschrieben, er ging hin. Sie mögen vielleicht sagen, er ging ins Gefängnis. Das stimmt aber nicht. Er ging nicht ins Gefängnis. So viel weiß ich. Wie wissen Sie das denn, können Sie fragen. Es steht doch hier nicht geschrieben. Nein, hier nicht. Das steht im Lukas-Evangelium geschrieben. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dort ging er hin. Das heißt, er ging nicht dorthin, wo die Verlorenen waren, sondern er ging dorthin, wo die Geretteten waren, zu seinem Vater. Nicht dort, wo der reiche Mann im Hades war, sondern dort, wo Lazarus war. Und übrigens, was steht dort geschrieben? Abraham hält fest, dem reichen Mann gegenüber, es ist eine große Kluft dazwischen, sodass von der einen Seite man nicht herüberkommen kann zur anderen Seite. Unmöglich. Folglich war die Verkündigung hier kein Aufruf zur Buße. Was hätte das geholfen, wenn sie Buße getan hätten? Die hätten bleiben müssen, wo sie waren, beim reichen Mann. Und warum noch strafen, nachdem man Buße getan hat? Das ist sinnlos. Jesus ist also nicht zum Gefängnis gegangen, wo die Verlorenen waren. Ja, aber die haben doch nicht das Evangelium gehört. So? Ich denke doch, Petrus sagt im zweiten Brief, Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Er hat verkündet. Und Menschen vor Christus hatten genauso grundsätzlich eine Gelegenheit, bei Gott in Gnaden zu kommen, wie Menschen nach Christus seitdem. Der Tod Christi ist nicht nur für Leute nach dem Tode Christi. Der Tod Christi ist für alle Menschen, egal wann sie gelebt haben. Und jeder Mensch hat eine Gelegenheit, Gott zu suchen. Jeder Mensch. Paulus hält fest in Römer 1, keiner ist ohne Entschuldigung. Jeder ist schuldig, wenigstens Gott zu suchen. Hier geht es nicht darum, dass diese Menschen eine erste Gelegenheit bekommen. Wenn man sagen wollte, Jesus wäre dorthin gegangen, dann müsste man sagen, die hätten eine zweite Gelegenheit bekommen. Denn sie hatten reichlich Gelegenheit zur Zeit Moses, aber sie taten nicht Buße, sie verhärteten ihre Herzen. Der Heilige Geist hat damals mit ihnen gerungen. Persönlich bin ich der Meinung, dass Jesus damals im Geist, im Heiligen Geist, gepredigt hat, als Noah verkündete. Dass Menschen Geister genannt werden, das steht im Jesaja-Buch, im Propheten Jesaja. Sie sind Geister, sie sind als solche geschaffen. Nicht nur, wenn sie leiblos sind, sondern auch, wenn sie im Leib sind, sind sie Geister. Im Wesen sind Menschen Geister. Ja, aber sie waren doch nicht in einem Gefängnis. Und wie? Kennen Sie Menschen, bei denen die Wirklichkeit am Horizont aufhört, die nichts für existent halten, das sie nicht sehen oder das für sie nicht tangent ist, dürften vielleicht die Leute zu Noahs Zeit so gedacht haben? Auf jeden Fall ließen sie Gott außer Acht in ihrem Leben. Und dann hat Gott mit einmal Ja gesagt zu ihrer Philosophie. Gut, wenn ihr meint, ich gehöre nicht zu eurer Welt, wenn ihr meint, nur eure Welt ist die, in welcher ihr leben und eure Wurzeln haben wollt, dann werde ich euch in eurer Welt einkerkern. Dann bleibt in eurer Welt. Und dann kam die Sintflut. Und dann wollten sie raus, wahrscheinlich. Aber sie konnten nicht mehr. Sie waren in einem Gefängnis. Zuerst hatten sie sich selbst ein Gefängnis gebaut und dann hat Gott ihre Philosophie zu einem Gefängnis gemacht. Und das ist etwas, das immer wieder geschieht. Das ist die Wirklichkeit der Leser in ihrer Welt. Die Leute haben nichts übrig für diesen Glauben dieser Leser. Und wenn es nur 8 Seelen sind und der Rest der Welt glaubt anders, sagt Petrus, pass auf, kippt nicht um. Es geht nicht um die Zahl, hier gilt nicht Demokratie. Bleibt dabei, die Wahrheit ist manchmal auch nur bei den wenigen. Und wenn ihr nur 8 seid, bleibt treu, wie damals bei der Sintflut. Die haben Verkündigung gehört. Der Hebräerschreiber sagt von Leuten im Alten Testament, sie haben Evangelium gehört, aber sie glaubten nicht. Sie vermengten es nicht mit Vertrauen. Und das war der Fall zur Zeit Noahs. in welchem, dem Heiligen Geist möglicherweise, er auch, nachdem er hingegangen war, damals zur Zeit Noahs, den Geistern in einem Gefängnis verkündete, die einst im Unglauben ungehorsam waren. Dieser Ausdruck scheint mir trifft nicht zu für böse Geister, falls man meinen wollte, die Geister wären böse Geister. Ich hätte das auch für eine Möglichkeit gehalten, aber diese Auslegung scheitert bei mir an diesem Ausdruck. Denn wenn böse Geister ungläubig sind und rebellisch sind, dann ist es nicht eine Sache des Glaubens. Nur der Mensch hat eine Gelegenheit zu glauben und dann übt er den Unglauben im Ungehorsam aus. Die bösen Geister sind gefallen, sie sind ungehorsam gewesen, aber sie sind gefallene Engel. Im Unglauben ungehorsam waren, als die Langmut Gottes am Warten war. Und das Wort habe ich heute noch einmal aufgeschlagen im Lexikon, weil ich kontrollieren wollte, weil ich wusste, das Wort wird bei Paulus gebraucht und dort als Erwartung der Rettung. Und ich konnte mir nicht ganz vorstellen, dass es im selben Sinne hier gebraucht werden sollte, bis ich merkte, wo die Verwandtschaft ist. Das Wort bedeutet, etwas auf etwas warten. Und das zeigt mir die Barmherzigkeit Gottes. Lange, lange Zeit, ich glaube es 120 Jahre war es, hat Gott gewartet. Gewartet, gewartet, gewartet. Gewünscht, dass Menschen umkehren möchten, wenn Noah predigt. Aber sie ließen sich nicht überreden. Gott wartet und wartet. Und die Menschen meinen, das ist dann die Wirklichkeit. Wie Petrus in 2. Petrus 3 sagt, ach, Jesus kommt sowieso nicht mehr. Er ist schon lange nicht gekommen, also ist es nicht mehr wahr. Und Petrus sagt, Moment einmal, passt auf. Die Tatsache, dass Gott jetzt für uns heute 2000 Jahre nicht gekommen ist, heißt nicht, dass er weniger treu geworden ist. Denn seine Treue ist nach 2000 Jahren genauso unverbraucht wie nach zwei Tagen. In diesem Sinne sind 1000 Jahre wie ein Tag. Nicht was Zeitverständnis betrifft. Gott hat genauso ein Zeitverständnis wie wir. Er kennt das richtige Zeitverständnis. Er hat die Zeit geschaffen. Für ihn ist nicht alles gegenwärtig in diesem Sinne, wie wir das manchmal sagen. 1000 Jahre sind nicht so wie ein Tag, sondern seine Treue nach 1000 Jahren ist dieselbe wie nach einem Tag, wie in einem Tag. Darum geht es im Text, dass die Länge des Ausbleibens, der Erfüllung, der Verheißung nichts zu tun hat mit der Gewissheit der Erfüllung. Bei uns ist das anders, nicht wahr? Da kommt ein Mann lange nicht mehr zurück aus Sibirien, ist verschollen, und die Frau wartet und wartet. Und dann gibt die Regierung ihr die Erlaubnis, ihren Mann für tot zu erklären. Das kennen Sie. Aber wehe, wenn er einmal nach 30 Jahren wieder auftaucht. Wir meinen, je länger, je schwächer. Unser Vertrauen wird schwächer und schwächer und schwächer. Petrus sagt, passt auf. Gott bleibt vertrauenswürdig. Lasst euer Vertrauen nicht schwach werden. Gott wartet und wartet mit Langmut, während eine Arche, eine Rettungsmöglichkeit gebaut wurde, ein Zeichen gesetzt wurde, aber man hat es nicht für wahr gehalten. Ein für allemal, das war das letzte Mal und dann war es aus. Gott wartet, aber dann setzt er Grenzen. Das müssen wir erkennen. Das ist die Wirklichkeit im Umgang mit Gott. In den Tagen Noahs, während eine Arche in Zubereitung war, in welche wenige, das heißt 8 Seelen hineingingen und hindurch bewahrt wurden. Durch Wasser. Was für die anderen Gericht war, das war für Noah und seine Familie Bewahrung. Welches auch uns in einem zweiten Bilde, einem Bilde, das diesem gegenübersteht, bewahrt. Jetzt könnten wir am besten, glaube ich, ich muss Zeit einsparen, ich kann nicht alles hier besprechen in diesem Text, aber ich werde einfach jetzt weitergehen. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine Klammer, Denn der Begriff durch die Auferstehung Jesu Christi soll wahrscheinlich diese Rettung, von der eben am Anfang von Vers 21 gesprochen hat, oder diese Bewahrung, soll dieses ergänzen oder qualifizieren. Taufe ist nicht, denn darum handelt es sich bei diesem Wasser, Taufe ist nicht ein Wegtun von Schmutz des Fleisches. Taufe nimmt zwar das Wasser, nimmt natürlich Schmutz weg des Leibes, aber es geht hier nicht nur um ein Samstagbad, das ist klar. Es geht auch nicht um eine Taufe, die Sünde wegnimmt. Das ist wahrscheinlich, was Petrus hier sagen will. Denkt nicht, dass Taufe Schmutz des Fleisches wegnimmt, im übertragenen Sinne. Was ist sie denn? Ein Engagement oder das Engagement für Gott eines guten Gewissens. Nicht eine Bitte um ein gutes Gewissen. Im Grundtext steht der zweite Fall hier. Eines guten Gewissens. Das gute Gewissen bezeugt etwas. Wer mit schlechtem Gewissen in die Taufe geht, hat die Taufe nicht verstanden. Wenn die Taufe aber eine Bitte um ein gutes Gewissen ist, dann hat man noch kein gutes Gewissen. Was hat man dann? Immer noch ein schlechtes. Und dann ist die Frage, wann kommt denn das gute Gewissen? Wann soll ich dann die Heilsgewissheit bekommen? Wenn die Taufe erst das Gebet ist um ein gutes Gewissen. Sehen Sie die Schwierigkeiten, die hier liegen. Wir müssen einiges ausschalten, das hier in diesem Text nicht stehen kann, auch von anderen Texten her. Sondern es ist das Zeugnis oder die Aussage, das Engagement, so wird es manchmal gebraucht, dieses Wort, in Bezug auf Gott oder zu Gott hin, eines Gewissens, das bereits gereinigt ist, das bereits in Ordnung ist mit Gott. Aber wie bewahrt denn die Taufe? Die Taufe ist Wasser, sagt Petrus, das rettet oder bewahrt. Das griechische Wort bedeutet Bewahrung. Wie bewahrt uns die Taufe? Die Taufe war ein Zeichen, das gesetzt wurde im Leben eines Menschen. Er kam zum Glauben, ob das in Jerusalem war, nach dem Pfingsttag oder später. Man glaubte an Jesus Christus, wurde getauft und setzte ein Zeichen. Ähnlich wie das Ebenezer-Zeichen zur Zeit Samuels. Das ist wie ein Stein, den man aufrichtet im Leben. Man muss immer wieder daran denken. Und in diesem Sinne kann man sagen, ich habe bekannt, ich gehöre Jesus Christus und das ist mir eine Hilfe und ich will dem Herrn treu bleiben. Die Heilige Schrift lehrt uns, dass es gut ist, solche Steine im Leben aufzurichten. Und der Herr hat uns so einen Stein gegeben in der Taufe. Das gehört zu den zwei großen Verordnungen, wie das Abendmahl. Das Abendmahl ist auch ein Zeichen, das wir immer wieder setzen. Taufe ist einmalig, das Abendmahl ist mehrzählig oder vielmalig. Wir denken immer wieder daran, Herr, ich habe dir versprochen, dir treu zu bleiben und das hilft uns. Das hilft uns daran zu denken, ich habe dem Herrn gelobt, ihm treu zu bleiben. Aber die Bewahrung selbst kommt nicht durch das Zeichen. Das ist zwar eine Bewahrungshilfe, aber die Bewahrung selbst kommt durch Jesus und durch seine Auferstehung. Durch Jesu Christi Auferstehung und der ist nicht nur aus dem Grabe hervorgegangen, sondern er ist gen Himmel gefahren, welcher zur Rechten Gottes ist. Und das wirkt für seine Gerechtigkeit, für seine Gottessohnschaft. Er sitzt auf der Ebene Gottes. Er ist Gott selbst und er ist der Aufseher meiner Seele. Er bringt mich durch, wie er Noah durchgebracht hat. Und wenn die ganze Welt anders denkt, er wird uns durchbringen. Er ist dort über den Ereignissen und Schicksalen dieser Welt. Welcher zur Rechten Gottes ist, nachdem er dorthin gegangen ist, in den Himmel und nachdem himmlische Boten und mächtige und kräftige Wesen ihm unterordnet worden sind. Als Jesus gen Himmel fuhr, sagt der Hebräerschreiber, Kapitel 1, ist er höher geworden denn die Engel. Er wurde in seiner Jungfrauengeburt niedriger gemacht als die Engel. Aber nachher ist er wieder verherrlicht worden und ist über die Engel hinausgegangen und sie sind ihm untertänig geworden. Petrus, übrigens was die Sprache hier betrifft, wir haben hier mehrere Mal und, Engel und, Mächtige und Kräftige. Das und wird manchmal im Sinne von das heißt, wie wir das im Deutschen so sagen, gebraucht. Wir könnten also durchaus übersetzen hier, nachdem er ist dorthin gegangen, nachdem Engel, das heißt mächtige Wesen, kräftige Wesen, ihm unterordnet worden sind. Sie stehen jetzt ihm zu Diensten und der Hebräerschreiber sagt, sie stehen auch uns zu Diensten, die wir Erben dieses Heils, dieser Rettung sind. Wir haben also eine Menge, das für uns spricht. Und Petrus will uns hier Mut machen, treue Zeugen zu bleiben, falls jemand uns auch negativerweise herausfordert. Und wenn wir dafür leiden müssen, wollen wir auf Jesus schauen, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er wird uns ans Ziel bringen. Wir wollen wieder zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns vorangegangen bist. Wir danken dir aber, Herr, dass du nicht zu weit vorausgehst, sondern du nimmst uns mit. Du bist sowohl beim Vater als auch hier bei uns und führst uns an der Hand durch die Schlucht des Unglücks, durch das Tal des Todesschattens. Und dein Stock und dein Stab, die trösten uns. Du deckst uns einen Tisch angesichts unserer Feinde. Du hast uns das Zeichen deiner Annahme gegeben, du hast unser Haupt mit Öl gesalbt. Gutes und Barmherzigkeit werden uns verfolgen. Und wir werden wiederkehren und bei dir zu Hause sein ewiglich. Dafür preisen wir dich. Amen.